Frau Birgit Klaus, auf eine kulinarische Reise durch Deutschland führen Sie das Publikum in Temeswar. Welche Stationen gibt es denn?
Es ist eine historische Reise, das heißt, wir fangen an mit der Nationalstaatsgründung und ich werde ein bisschen was zur Geschichte der Kartoffel in Deutschland erzählen. Es gibt viele Menschen auf der Welt, die glauben, dass die Deutschen diejenigen sind, die die meisten Kartoffeln essen. Das stimmt so nicht mehr. Es gibt sehr viele Kartoffelrezepte in Deutschland, aber leider wird in Deutschland sehr wenig gekocht.
Ein Thema ist auch, essen Sie politisch korrekt? Was soll das heißen?
Ach, das ist eine Frage, die mit so einem Schmunzeln gestellt wird. Das Phänomen, was wir heute in der deutschen Küche haben, ist, dass es auch um politisch korrektes Essen geht. Das heißt, also am Anfang stand das Bio-Essen, Fairtrade-Produkte, also Produkte, die mit aus fairen Handel kommen. Es wurde immer wieder über Hühner, die unter schlimmsten Bedingungen Eier legen müssen, also diese Eierfabriken berichtet. Das ist aber schon lange her, diese Geschichten. Letztendlich kann man in Deutschland jede Speise mit einem politischen Fragezeichen versehen und das auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Also einmal geht es zum Beispiel darum, wie eine Speise benannt wird. Also früher gab es bei uns den Negerkuss, den gibt es heute nicht mehr. Heute heißt der Schokokuss. Es gab eine sehr hübsche Geschichte, die ich erzähle, den Sarottimor. Der ist ein Emblem auf einer Schokolade. Damals, als die Schokolade in Deutschland populär wurde, war es was ganz, ganz Exotisches. Und dann musste man solche exotischen Zeichen halt benutzen. Oder hat man die benutzt? Und auch Mohren sind politisch nicht korrekt, der Begriff. Der wird nicht mehr benutzt in Deutschland. Aber der Sarottimor auf der Schokolade, den gibt es noch. Und der hat sein Äußeres verändert. Früher war das ein kleiner, schwarzer, strahlender Junge, der die Schokolade präsentiert hat auf einem Tablett. Und er war auf der Mitte der Schokoladentafel abgebildet. Heute ist er viel, viel kleiner geworden. Er hat eine andere Hautfarbe bekommen. Er ist nicht mehr schwarz, sondern so goldkupfern. Und er hat auch kein Tablett mehr in der Hand, auf dem Schokolade präsentiert wird, sondern auf seinen ausgebreiteten Händen daraus springen Sternchen. Und er heißt heute der Magier der Sinne. Und das ist diese kleine politisch korrekte Entwicklung des Sarottimor. Die Schokolade heißt noch Sarotti-Schokolade, aber den Mohr gibt's nicht mehr. Die Entwicklung, die ich am interessiertesten im Moment verfolge, ist darüber hinaus die Frage, ob ein Essen klimagesund ist. Das heißt, wir untersuchen in Deutschland im Moment regelmäßig, was der deutsche Bundesbürger isst und ob das zum Beispiel durch lange Transportstrecken, durch aufwendige Verpackung, durch eine spezielle Zubereitungsform oder durch einen sehr hohen Fleischkonsum nicht gesund ist für unser Klima.
Bleiben wir beim gesunden Essen. Man spricht ja so viel von gesundem Essen. Was heißt denn eigentlich gesundes Essen? Wann ist unser Essen gesund?
Ich weiß nicht, ob man das überhaupt allgemein sagen kann. Ich habe dazu meine eigene Meinung. Ich glaube, am gesündesten ernährt man sich, indem man sein Essen selber zubereitet. Das heißt, ich nehme keine Halbfertig- oder Fertigprodukte, sondern ich nehme Produkte, die eine relativ hohe Natürlichkeit noch aufweisen. Ich sehe zu, dass ich eine ausgewogene Ernährung hinkriege. Aber wenn ich ein gutes Körpergefühl habe, dann weiß ich eigentlich, was mein Körper braucht. Es gibt Phasen im Leben, wo man vielleicht mehr Obst isst und dann hat das was damit zu tun, dass der Körper das mehr braucht. Wenn ich mich quasi nicht übermäßig mit nur Fett oder nur Eiweiß ernähre, dürfte meine Ernährung eigentlich relativ ausgewogen sein. Ich meine, es macht keinen Sinn, jeder neuen Mode, was die gesunde Ernährung anbelangt, hinterherzulaufen.
Gesunde Ernährung hieß bestimmt vor Jahrhunderten etwas ganz anderes oder ein gesundes Essen. Warum ändert sich das Essverhalten?
Okay, das sind zwei verschiedene Fragen. Die eine Frage ist, warum gilt manches als gesund oder als nicht gesund? Das hängt mit dem Stand der Wissenschaft zusammen. Es hat auch immer was mit Moden zu tun. Und warum sich Essen verändert in unserer Welt? Ich denke, dass sich Essen lange Zeit gar nicht so sehr verändert hat. Es gab eine große Veränderung im europäischen Bereich beim Essen mit den Römern. Dann gab es im Mittelalter eigentlich so einen Status quo. Und dann hat eine wirkliche Veränderung stattgefunden, quasi mit den Entdeckungsreisen. Und ich behaupte, die stärkste Veränderung im Essen hat was mit Globalisierung zu tun. Quasi mit dem Einsetzen der Globalisierung, mit dem Einsetzen von Transportmöglichkeiten für Essen, hat sich die Ernährung komplett verändert. Und das sehen wir bis heute.
Inwiefern beeinflusst unsere Lebensqualität die Essgewohnheiten, beziehungsweise umgekehrt?
Ja, das bedingt sich beides. Das eine ist, dass in dem Moment, wo ich eine bestimmte Idee habe, wie Gesellschaft oder soziales Miteinander funktioniert, entscheide ich mich auch für eine bestimmte Art des Kochens oder der Nahrungszubereitung. Also als Frauen anfingen regelmäßig mit einer Erwerbstätigkeit, mit der außerhausigen Erwerbstätigkeit, gab es eine andere Idee, was Küche anbelangt. Es wurden andere Küchen gebaut, es wurden Fertigprodukte entwickelt. Die Industrialisierung hat dazu eine Menge beigetragen. Ich glaube, dass, also es eine Wechselwirkung hat. Es gibt in Deutschland den Satz, du bist, was du isst. Und ich bin ziemlich sicher, dass da ganz viel dran ist. Also in dieser Wechselwirkung, wenn ich einmal mich nur mit Fertigprodukten ernähre und eigentlich auch gar nicht wahrnehme, was ich esse, werde ich auch andere Sinne nicht unbedingt schulen können. Und umgekehrt ist, wenn ich mich mit Lebensmitteln versorge, die ich als solche wahrnehme, bin ich lebendiger.
Sie sollten eigentlich als Lehrerin tätig sein, war anfangs Ihre Vorstellung so vom Leben, aber dann haben Sie sich anders für entschieden. 1998 haben Sie dann ein Unternehmen gegründet, Esskultur. Was ist das für ein Unternehmen?
Ja, in meinem Unternehmen, was im Übrigen nächste Woche am Samstag 15 Jahre alt wird, da feiern wir Geburtstag, arbeiten mittlerweile 40 Mitarbeiter an unterschiedlichsten Stellen. Also wir betreiben in Berlin zwei große Kantinen, wir haben ein großes Catering-Unternehmen und die Idee, die dahinter steckt, ist, vielleicht muss ich das sagen, in diesem Team von 40 Mitarbeitern gibt es 20 verschiedene Kulturen. Wir haben Menschen aus aller Welt und wir arbeiten sehr fröhlich miteinander, weil wir gerne die Geschichten von anderen Kulturen auch erzählen, wenn wir unser Essen servieren. Wir kochen jeden Tag Weltküche. Das heißt, es gibt immer an jeder Stelle da, wo wir was zu essen anbieten, aus unterschiedlichsten Kulturen was zu essen und natürlich auch aus unterschiedlichen Zeiten. Wir kochen auch zum Teil nach historischen Rezepturen. Ein großer Teil meiner Arbeit besteht darin, Veranstaltungen zu organisieren, wo das Kulturthema Essen quasi im Mittelpunkt steht. In der Regel sind es literarische Veranstaltungen. Da gibt es eine Lesung aus einem Buch, aus einem belletristischen Werk, zum Beispiel in 80 Tagen um die Welt. Das spielt 1872. Das ist eine Weltreise, eine fiktive Weltreise. Jules Verne beschreibt hier, wie zwei Männer sich auf den Weg machen, in 80 Tagen einmal die Welt zu bereisen. Und Jules Verne beschreibt unterwegs auch, was die gegessen haben. Nicht sehr detailliert, aber immer mal wieder in kleinen Notizen. Und da war es zum Beispiel so, dass er die Banane beschreibt, wie die geschmeckt hat. Und er zitiert dieses Stückchen, wie die Banane schmeckt. Also er schreibt tatsächlich im Roman Anführungszeichen. Der Witz ist, dass Jules Verne nie eine Banane gegessen hatte, weil die Bananen gab es damals gar noch nicht in Europa. Das heißt, er hat bei anderen Leuten abgeschrieben, bei Reisen, die schon mal in tropischen Ländern waren und da Bananen kennengelernt haben. Und kurze Zeit später sind die Bananen auch in Europa eingeführt worden. Und so gibt es ganz viele Stellen bei Jules Verne. Und ich erzähle halt dann nach der Lesung, wie die Banane nach Europa kam und alle Leute essen natürlich dann auch eine Banane. Und so geht's mit ganz vielen anderen literarischen Werken, die wir nehmen, quasi um eine kulturelle Basis zu haben. Und da gucken wir nach, was wird gegessen, warum essen die das. Unser Standardspruch heißt, wer isst was, wann, wo, mit wem, warum und wie.
Was fasziniert Sie denn so an dem Thema Esskultur?
Ich glaube, dass man, wenn man über das Thema nachdenkt, die Kulturgeschichte der Menschheit daran erzählen kann. Die neue Welt wurde entdeckt auf der Suche nach Gewürzen. Wir haben Kriege geführt wegen Lebensmittel. Wir ernähren uns tagtäglich. Es gibt ganz viele Kontexte, in denen Ernährung eine ganz zentrale, wichtige Rolle spielt. Wir haben religiöse Bedingungen, die das Essen beeinflussen. Wir haben technologische Entwicklungen und im Prinzip kann ich die Geschichte der Menschheit mit dem Essen erzählen. Der Mensch unterscheidet sich vom Tier, indem er Nahrung zubereitet. Und es gibt eine ganz schöne Geschichte dazu, die wahrscheinlich nicht wahr ist, aber die ich immer wieder gerne erzähle. Als der Mensch sich entwickelt hat, hat er angefangen, Nahrung zuzubereiten. Und dadurch, dass er Lebensmittel zerkleinert hat, gestoßen hat, gekocht hat, gegart hat, brauchte dieser Vormensch nicht mehr so viel Platz für die Zähne im Mund. Weil er musste nicht mehr sehr viel mahlen. Die Nahrung war weicher. Und die Zähne sind kleiner geworden und dann entstand im Mund der Raum für Sprache. Und Sprache schafft Denken. Und ich glaube, dass dieser Kontext ganz wichtig ist, dass wir darüber im Klaren sind, wenn wir kochen, dass es eine kulturelle Geschichte ist. Also es ist eine Zivilisationsgeschichte. Und das soll es auch bleiben.
Essen bildet aber auch einen Grund, um sich zu treffen, sich zu unterhalten, zusammenzukommen. Ihr Sohn ist ja jetzt aus dem Haus, ist erwachsen, aber Sie kochen auch immer gern für viele.
Ja, ich wohne in einer Wohngemeinschaft, das heißt, wir wohnen mit 4 Erwachsenen und einem Baby. Aber eigentlich gibt es bei uns selten Abende, wo nur 4 Erwachsene am Tisch sitzen. Es kommen regelmäßig Freunde vorbei und wir genießen es, zusammen zu kochen und zu essen.
Gibt es denn ein Gericht, das in vielen Kulturen gut ankommt?
Ich meine, wir erleben gerade den Siegeszug der Pizza um die ganze Welt. Letztendlich das, was wir im Moment erleben, ist eine absolute Globalisierung des Geschmacks. Also ich war 1990 das letzte Mal in Rumänien, allerdings nicht in Temeswar, sondern in Bukarest. Und da war noch ein ganz anderes Ernährungsangebot. Und wenn ich heute durch die Supermärkte gehe, dann finde ich das nahezu erschreckend, dass es 1:1 ist. Okay, damals gab es halt hier wenig zu essen, weniger Auswahl. Das ist auch nicht das, was ich will. Aber was ich ein bisschen traurig finde, ist, dass letztendlich weltweit viele Produkte dieselben sind. Und das finde ich so ein bisschen die Uniformierung des Geschmacks. Ich finde es schon schöner, wenn so regionale spezielle Produkte da sind, regional spezifische Produkte. Man aber auch keine Scheu davor hat, andere Sachen auszuprobieren. Ich finde nicht, dass es unbedingt wichtig ist, eine nationale Küche zu erhalten. Aber ich finde es schön, wenn man regionale Produkte verwendet und damit umgehen kann. Und ich glaube, das geht mir mit dieser Globalisierung ein bisschen verloren.
Sie waren ja nur kurz in Temeswar. Ich weiß, Sie schauen auch gern in die Töpfe, heben die Deckel und schauen in die Töpfe. Ist Ihnen vielleicht etwas am Banata-Essen aufgefallen? Können Sie das Banata-Essen?
Ich kenne es nicht gut genug. Also wir waren einmal zusammen in diesem Restaurant, in dem nach Omas Rezepten gekocht wird. Und wir haben verschiedene Sachen ausprobiert. Das war sehr lecker. Ich habe zum Beispiel diesen Hirtenkäse, der in einer Baumrinde, in einer Tannenbaumrinde aufgehoben wird, probiert. Leider war der überbacken und es gab nur ein kleines Stückchen, wo ich dachte, ah, hier schmeckt man noch ein bisschen Tannenbaum. Sowas interessiert mich total. Ich denke, das, was hier ist, ist genauso wie an anderen Stellen auf der Welt, wo viele Kulturen zusammenleben, so wie hier, hat jeder seine kleine kulturelle Identität. Mir gibt's hier zu viel Pizza. Ich habe nichts gegen Pizza, ich esse die gerne, aber es ist sehr italienisch hier geworden und das ist was ich auch in Europa insgesamt feststelle.
Da müssen Sie aber privat essen gehen.
Ja, das, glaube ich, ist sowieso die viel bessere Küche.
Sie haben noch einen ganz großen Traum, der vielleicht in Erfüllung gehen wird. Sie wollen ja ein eigenes Museum zum Thema Esskultur eröffnen.
Ja, wir sind dabei. Wir sammeln seit 5 Jahren Exponate. Ich habe auch 3 dabei. Ich habe eine alte Pappschachtel, wo noch Negerküsse draufsteht, um zu demonstrieren, das gibt's nicht mehr. Ich habe eine Keksschale aus der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland, wo darauf steht, wo deutsches Korn aus deutscher Erde zur köstlichen Erfrischung werde, stehen die und die Kekse immer auf dem Tisch, also wo dieses Nationale so nach vorne geschoben wurde. Und dann habe ich natürlich den Sarotti-Mohr dabei auf einer Packung, damit man einfach mal sehen kann, wie der heute aussieht. Und das sind so Sachen, die wir sammeln und damit machen wir auch kleine Ausstellungen. Die machen wir eigentlich schon seit ein paar Jahren, so kleinere Ausstellungen. Und jetzt am Samstag eröffnen wir unser Schaudepot. Also wir haben über die 5 Jahre einiges gesammelt. Das muss gepflegt und gehegt werden. Das ist nicht so leicht, das ohne Gelder zu machen. Wir machen das alles ehrenamtlich, aber es macht sehr viel Spaß.
Ich bedanke mich und ich wünsche Ihnen noch viel Spaß am Essen und rund um das Essen.
Dankeschön.